Herzlich willkommen zum Serienjunkies Podcast, diesmal zur A Knight of the Seven Kingdoms Episode The Squire, aka Der Knappe, Episode 103. Ich bin euer Moderator, Serbiane, und das sind meine Knappen. Adam, grüß dich.
Ahoi, hoi.
Und der liebe David, hey, na?
Ich dachte Sir Adam und Sir David, aber ja. Nee, wir sind hier nur Knappen.
Stimmt, das müsst ihr euch erst verdienen. Ganz schön vor, lauter okay. Knappen hier, direkt auf Start.
Okay. Sind wir doch gewohnt. Hattest du gleich eine Knappe, David?
Ja, David, viele Leute werden jetzt hören, du bist nicht Hannah, du bist unser Cutter und vertrittst die liebe Hannah heute, die bei einem Epi-Event ist, wo wahrscheinlich auch die Fossaways, diese Apfelnarren, anwesend sind in Kalifornien. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie deine Geschichte zu Westeros ist. Wie stehst du zu diesem ganzen Fantasy-Franchise?
Also, wie jeder andere habe ich natürlich mit der Serie Game of Thrones gestartet. Damals, als es rauskam, ich bin mir gar nicht sicher, wann kam die Serie noch mal raus und wie alt war ich da? Ich glaube, damals durfte ich die noch nicht gucken. Ich habe sie ein bisschen später gesehen.
Ja, 2011 war das, oder Adam? 2010?
Ja, so in dem Dreh, ne? Klar.
Ja, da durfte ich die, glaube ich, noch nicht gucken. Aber ich habe es ein paar Jahre später gesehen, habe das dann in einem durchgezogen, immer mit meiner Schwester die zusammen gesehen, bis zur 8. Staffel. Dann haben wir die nicht mehr zusammen gesehen. Und dann, als House of the Dragon rauskam, haben wir das natürlich auch verschlungen. Meine Schwester ist da richtig tief reingegangen in die Lore. Ich habe das nebenbei mitbekommen. Und deswegen weiß ich wahrscheinlich mehr als Adam. Aber als Experten würde ich mich jetzt nicht bezeichnen.
Okay.
Ich kann aber auf jeden Fall die Targaryens voneinander unterscheiden zumindest.
Es ist nicht direkt so schwer, Shots mehr feiert zu wissen als ich. Also das ist...
Wir können ja ein Quiz machen am Ende, dann sehen wir, wer hier der Experte ist.
Ich nehme es zurück, ich bin kein Experte.
Aber sehr schön. Ich weiß nicht, Game of Thrones wäre jetzt nicht meine erste Wahl für eine Serie, die ich mit meiner Schwester zusammenschaue, aber auf jeden Fall cool.
Oh, nee, bitte. Stopp.
Nee. Sorry, gut. Hannah hat uns ja letzte Woche auch die Frage gestellt, was unsere Hauswappen wären. David, hast du dir eins überlegt?
Ja, also bei mir ist natürlich ein Mann drauf, der auf einen Hund spuckt oder sowas, keine Ahnung. Was?
Ja, okay.
Ich dachte vielleicht eine Schere oder so als Cutter. Ach so, wegen Spitten. Ah, das ist auch nicht gut. Spucke und eine Schere.
Das geht auch. Dann habe ich jetzt eine spuckende Schere. Sehr schön.
Das muss man dann halt jedes Mal kompliziert erklären, wie es dazu kam. Aber ist auf jeden Fall gut für Partys als Conversation Starter. Und Adam, hast du dir eins überlegt?
Nein. Tatsächlich nicht.
Immer noch nicht.
Ich sag mal ein Käse.
Ist auch nicht schlechter als ein Apfel.
Ja.
Okay, ja, das stimmt. Man könnte ja auch eine starke Ameise geben, weil du dich immer gerne als Ant-Man auch bezeichnest.
Das stimmt.
Aber ja, ist deine Entscheidung. Ich nehme den Ziegenbock, relativ langweilig, passend zu meinem Namen. Ist jetzt in einer Woche Nachdenken nicht viel mehr bei rumgekommen. Sorry. Jo. Hannah erzählt dann nächste Woche, dann ist sie wieder da. Aber schön, David, dass du heute da bist und einspringst. Das freut mich sehr. Aber ich würde sagen, wir steigen direkt ein in die neue Folge. Die Inszenierung übernahm diesmal Sarah Adina Smith. Die kennen wir für so schöne Serien wie Looking for Alaska und Lessons in Chemistry. Und die hat sich diese sechsteilige Auftaktstaffel mit dem anderen Regisseur Owen Harris so 50-50 aufgeteilt. Sie darf dann später auch noch das Finale machen. Und ich finde sie sehr sympathisch in den Making-of-Videos von HBO. Macht sie einige Kommentare, ist sehr witzig auch. Und ja, genau, wir reden dann nachher darüber, wie wir so ihre Arbeit hier fanden. Übrigens eine absolute Empfehlung, kleiner Einschub zu diesen Videos von HBO. Da geben sie jetzt so einen kleinen Einblick. Und sie haben erzählt, dass diese Szene von dem Turnier, wo der Typ den Fisch so abbeißt, dass das einfach ein echter Fisch war und er das ungefähr so 12-mal machen musste. Weil, ja, er dachte irgendwie, es wäre nicht so schlimm, aber der Fisch war tot. Also es ist im Grunde alles okay. Jedenfalls. Das Drehbuch Ira Parker, Hiram Martinez und Annie Julia Wyman will ich nur erwähnt haben, weil wir auf dem Bildschirm so wenige Frauen sehen, dass man einfach sieht, dass wenigstens hinter den Kulissen so paritätische Verhältnisse herrschen bei der Serie. Und damit können wir direkt einsteigen. Adam, du jetzt als Junior-Vize-Westeros-Experte,
ja,
hol uns mal ab. Wie geht die neue Folge los?
Und zwar mit Egg und dem Pferd. Ich glaube, es heißt Thunder, ne? Das habe ich mir extra noch aufgeschrieben, weil es, glaube ich, auch in den Untertiteln stand bei HBO Max. Und der gute Egg gibt dem Pferd sozusagen einen kleinen Pep-Talk, finde ich. Und macht so ein paar Trockenübungen als Knappe mit dem Pferd, spricht damit und dann trifft er auf Monsieur Augenklappe Robin Reisling, habe ich mir hier aufgeschrieben.
Hey, super.
Wow.
David, wie hat's dir gefallen, dieser Einstieg?
Ich hatte das Gefühl, bis jetzt jede Folge stieg hier immer mit so einem Witz ein. Und der gefiel mir bis jetzt am besten tatsächlich. Er war natürlich ein bisschen weniger, sagen wir mal, scheißerig.
Naja, Horseshit und so.
Anderweitig. Ja, richtig. Aber ich fand das Pferd ganz süß natürlich. Wahrscheinlich wurde ich da beeinflusst, weil es halt ein Pferd war, weil es ein Tier war. Tiere kriegen immer irgendwie Boni.
Außer Hunde auf die Spuckse.
Ja, natürlich. Ich liebe Hunde, bitte. Aber das war ein süßer Einstieg und es hat auf jeden Fall ja dem kleinen Eck Charakter gegeben, wie er da mit dem Pferd auch rumspielt. Ich meine, er hat hart trainiert natürlich. Mhm.
Genau. Wie hat dir als Cutter der J-Cut gefallen mit dem Pferdeschnauben, wo man denkt, das ist Eck?
Ja, er war schon sehr kreativ. Ich musste insgesamt zwischendurch öfter lachen in dieser Folge. Der Humor hat bei mir in dieser Folge echt gut funktioniert.
Ja, da kann ich mich, glaube ich, gleich ranhängen und das auch schon mal sagen. Mein größtes Problem mit den zwei ersten Episoden in dieser Episode komplett aufgelöst. Als kleinen Hintergrund-Fact auch noch, das mit dem Pferd, das war auch real. Da hat die Regisseurin in dem Video auch erzählt, wie doll sie sich gefreut hat, dass sie es genau zufällig gefilmt haben. Mit Augenkontakt von dem Pferd auch noch, also alles perfekt. Und ansonsten, ja, ich finde der kleine Ex sah so ein bisschen aus wie der Avatar auch so, wie er mit der Lanze da so rumgewirbelt hat und der Glatze natürlich. Ja, Adam, du hast es gut zusammengefasst. Du hast auch den Sir Robin Reisling schon erwähnt, den verrückten Ritter, von dem wir, glaube ich, später noch mehr erfahren werden im Laufe der Staffel. Aber wie hat es dir denn gefallen? Wie findest du diesen neuen Charakter? Macht er dich neugierig? Oder was denkst du?
Augenklappen sind ja immer so mysteriös seit Nick Fury oder Snake Plissken oder sowas. Also da fragt man sich auch direkt, wie ist es dazu gekommen? Bei Nick Fury im MCU war es irgendwie ein bisschen unspektakulär oder komisch, fand ich tatsächlich. Hier sehen wir es ja auch in einem Flashback, glaube ich, so ganz kurz, wie es dazu gekommen ist. Ich habe noch...
Sehr grafisch, ganz genau, kurz.
Ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Wir finden ja alle Egg, glaube ich, ganz sympathisch so im englischen Original. Und ich habe mir auf Hannas Anraten auch mal so ein paar 30 Sekunden von der deutschen Synchro gegeben und ich muss ihr zustimmen, dass er ein bisschen zu alt klingt, glaube ich, in der deutschen Synchro für mich. Im Englischen hat er immer noch so dieses Freche, dieses Schelmische und so und im Deutschen klingt er dann so ein bisschen, weiß ich nicht, als würde es ein 30-jähriger Mann sprechen oder so. War so mein kurzer Eindruck.
Findest du tatsächlich?
Oh Mann.
Also okay. Da ihr ja alle auf Englisch guckt, habe ich es mir dann auf Deutsch angeguckt tatsächlich, aus Interesse. Weil ihr immer nur über das Deutsche gelästert habt, habe ich mir die deutsche Synchro angeguckt und zwischendurch mal auf Englisch gewechselt, hinterher um den Vergleich zu haben. Ich finde die deutsche Synchro gar nicht so schlecht.
Ja, okay.
Also klingt er nicht wie ein 30-jähriger Mann für dich?
Ich fand ihn jetzt nicht so alt klingt. Der klang halt, also es ist halt einer der typischen Kinder, also Frauen, die Kindersprecher nachahmen im
Was
Deutschen.
Was eine 60-jährige Frau meistens ist tatsächlich, ne?
Ja, das ist halt so. Aber ich fand jetzt nicht, dass er so schlimm klang.
Ja, okay. War ein bisschen übertrieben natürlich. Neugierig. Aber es ist halt dennoch eine Umgewöhnung immer, wenn man da so umswitcht und man ihn
Also
kennt.
Wenn man die ganze Zeit auf Englisch guckt, glaube ich auch, dass er nicht mehr so realistisch klingt. Aber ich habe es halt auf Deutsch angefangen und zwischendurch auf Englisch gewechselt. Das macht, glaube ich, auch den Unterschied.
Ja. So, genau. Ich glaube, über den Robin Reisling brauchen wir jetzt auch gar nicht viel mehr sagen, außer dass er mysteriös ist und verrückt offensichtlich. Dann gehen wir zurück ins Lager und David, wie findet der Dank, dass der Eck da eine kleine private Trainingseinheit gemacht hat?
Ja, der Dank versucht ja die ganze Zeit so wie sein eigener Rittermeister mürrisch und streng zu sein. Aber so ganz kriegt er es nicht hin, dafür ist er immer noch zu süß und zu naiv eigentlich. Droht ihm da Prügel an, nur um sich dahinter zu entschuldigen. Ach, ich mag den Dank einfach, der ist zu gut für die Game of Thrones Welt.
Das ist wirklich extrem lieb. Ich finde es einfach auch so, also man unterstreicht in der Szene natürlich auch nochmal, Egg hat ihm das Pferd weggenommen, das Schwert, sich selber als den Knappen auch. Und wenn Dank das dann so sieht unterm Strich, dann ist halt wirklich nichts mehr, ne? Also ohne Pferd, Schwert und Knappe ist er kein Ritter mehr. Und dann ist er irgendwie gleich auch so ein bisschen am Boden zerstört und fängt dann auch wieder an mit seinen kleinen Handarbeiten, die eigentlich eines Ritters nicht würdig sind, so wie Stricken oder Nähen ist es, glaube ich, nicht Stricken, was er dann Egg auch beibringt, weil er das erst noch lernen muss. Adam, was denkst du?
Es ist so eine Reflexhandlung, glaube ich, einfach, dass er ihnen dann immer sagt, you will eat my fist oder so. Ich weiß gar nicht, ob er es so meint. Es wirkt so, als würde er es nicht meinen. Ist natürlich aber immer noch so ein bisschen... Aber wie David schon gesagt hat, immerhin entschuldigt er sich dann auch kurz danach dafür. Und dann ist ja auch schon diese eine Szene, glaube ich, angekommen, wo irgendwie Dank kotzt und Egg singt die ganze Zeit über irgendwelche historischen Gestalten, ne? Also ich weiß halt nicht, ob du da vielleicht noch irgendwie Licht ins Dunkeln bringen kannst, Bjarne, über wen er da alles singt. Ich glaube, ein paar Namen habe ich auch aus House of the Dragon erkannt, obwohl es kann natürlich auch immer sein, dass es einfach die gleichen Namen sind, die wir schon woanders gehört haben. Aber ja, so ein paar historische Figuren werden da ja auf jeden Fall den Song mitverarbeitet, oder?
Ich kann da gern aushelfen. Ich weiß nicht, David, möchtest du dazu irgendwas sagen noch vorher, bevor ich da einsteige?
Ich hatte nur das Gefühl, dass es ein Schmählied war, vor allem.
So eine Moritat oder sowas.
er geht dann immer auf so zotige Worte und biegt dann im letzten Moment nach links
das
ab.
Das ist sehr witzig, auch sehr schön, genau.
Ja, also das Event, was er dort besingt, das wurde auch schon in einer Folge davor erwähnt. Das ist das Battle of the Redgrass Field und das ist eben die Entscheidungsschlacht in der Blackfyre Rebellion. Das ist ein historisches Ereignis, was jetzt so, ich glaube, 10, 15 Jahre erst zurückliegt. Und einige der Namen, die Egg dort in dem Lied erwähnt, die sind tatsächlich auch in der Serie zu sehen. Unter anderem erwähnt er ja auch Baylor, das ist der Thronfolger, der Nette, der so lieb zu Dank immer ist. Er erwähnt aber auch Maker, das ist der nicht ganz so nette, der kleine Bruder von dem Baylor. Und das sind einfach eben Gestalten, die in dieser Schlacht etwas Großes geleistet haben. Zumindest erzählt man sich das durch solche Lieder, weil es gibt auch eine andere Version der Geschichte, wo eigentlich ein ganz anderer den Krieg gewonnen hat. Aber die Targaryen-Propaganda hat da gut funktioniert, sodass auch Egg hier jetzt diese etwas verfälschte Version singt. Und ich glaube, über die ganze Causa Blackfyre Rebellion müssen wir dann auch nochmal irgendwann mit Hannah sprechen in Ruhe, weil das ist wirklich ein extrem wichtiges Ereignis, was auch den gesamten Lauf dieser Serie weiterhin prägen wird. Also es wird immer wieder zum Thema werden, weil einfach Westeros so geprägt ist von diesem Ereignis.
Man sieht aber auch die Folgen von der Blackfyre Rebellion tatsächlich in kleinen Taten auch noch in dieser Folge später.
Ganz genau, stimmt. Guter Punkt. Was erfahren wir noch? Egg sagt Dank, dass er heute eh nicht kämpfen wird, weil er nicht edel genug ist, um jetzt schon Leute herauszufordern. Also hat er nochmal einen Tag frei. Und das fand ich dann wirklich schön und auch ein Stück weit unerwartet, dass wir dann wirklich in so eine Art Hangout-Episode einfach reingehen und die dann so ein bisschen, ja, sich so lecker Gänse-Eier-Sandwiches machen. Ich weiß nicht, wie fandet ihr die so, Adam? Wie rankst du da Food-Porn-technisch?
Ich weiß nicht, habe ich noch nie probiert tatsächlich. Ich weiß auch nicht, ob ich es essen würde oder ob es ein großer Unterschied ist. Aber ja, dieses Slice of Life, oh Gott, das ist ein Zungenbrecher für mich, das Slice of Life-ige fand ich auch sehr schön anzusehen. Also, dass sie so ein bisschen was gegessen haben und dann sich das Jousten angeguckt haben und dieses Hard-Salt Beef gegessen haben. Und witzig, wie ihr auch schon gesagt habt, fand ich dann, wie sich so gegenseitig nachahmen und so parodieren. Also, das hatte ich irgendwie nicht so auf dem Schirm. So von wegen, ich bin hier irgendwie Eck und ich bin Dank und ich bin groß und du bist klein. Und das fand ich schon ganz putzig.
War ich der Einzige, der die Gänseeier so extrem riesig fand?
Ja, das ist ja meistens so, oder? Tatsächlich?
Legen Gänse so große Eier? Also ich weiß, dass sie natürlich größere Eier legen, aber mir war nicht bewusst, dass die so groß sind.
Du hast Taube, du hast Huhn und dann hast du Gans und dann hast du Strauß, würde ich sagen. Also was so die Größe angeht.
Adam, einfach unerwartete Eierexpertise hier, aber wenn ihr zu Hause Gänse-Experten seid, dann schreibt uns gern. Ja genau, Drachen natürlich auch noch. Ja, interessant. Aber ich fand auch, es sah ziemlich gut aus und ich mag das eben auch bei dieser Serie, die so bodenständig und ehrlich und greifbar sein will, dass da natürlich auch Essen sowas ist, was so den Eingang in diese Welt erleichtert. Essen, Musik und einfach so Humor natürlich auch. Und ja, ich finde auch die Chemie zwischen den beiden, Cleffy und Dexter Sol Ansel, ist stärker denn je in dieser Episode, vor allem in dieser ersten Hälfte. Und ja, David, was denkst du, wie fandest du diesen ersten Teil der Episode? Weil wir haben ja dann zur Hälfte einen ziemlichen Bruch und dann kommt ja nochmal ein ganz anderer Teil.
Es fühlte sich schon an wie zwei verschiedene Episoden, die ineinander gestrickt wurden, wo ich nicht erwartet hatte. Ich dachte eigentlich, als die Folge gestartet ist, dachte ich, okay, jetzt beginnen wir mit dem Turnier, jetzt kommt Action, jetzt werden hier Augen rausgerissen, wo ich auch leicht befriedigt wurde. Dann kam dieser seichte Einstieg, aber der war schön. Es hatte sowas von so einem, ich sag mal, Roadtrip-Film, so Vibe, um es so zu beschreiben, wenn ihr versteht, was ich meine, ohne den Roadtrip. So, die beiden waren unterwegs, die beiden haben zusammen abgehangen. Mir wurde gesagt, dass George R. R. Martin bestimmt super zufrieden war mit der Szene, wo die gegessen haben, weil er wohl selber gerne in den Büchern Essen beschreibt. Stimmt das so, Bjarne?
Ja, doch, das ist schon auch immer ein großes Thema, genau. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass Ira Parker, der Showrunner, ihm da vielleicht auch ein bisschen zuspielen wollte wieder. Das macht er ganz gerne bei der Serie. Was haben wir noch? Wir sehen auch noch, wie Egg sich um einen unbefristeten Arbeitsvertrag bewirbt bei Dank, indem er vorschlägt, dass er ja vielleicht bleiben kann nach dem Turnier. bisher war ja der Deal nur, das haben ja vielleicht manche auch verdrängt schon wieder, weil ich habe irgendwie auch schon gedacht, die beiden sind so gute Buddies, das bleibt fix, dass Dunk und Egg erstmal nur für das Turnier zusammenbleiben und danach eigentlich getrennter Wege gehen. Aber auch in Bezug auf spätere Ereignisse in dieser Episode steht das sowieso alles jetzt wieder mit einem Fragezeichen. Deshalb brauchen wir da, glaube ich, gar nicht tiefer drauf eingehen. Dann kommt fast schon der Bruch. Wir haben dann erstmal noch eine kurze Szene, wo es so langsam ein bisschen düsterer wird, weil dieser Turnierleiter Plummer taucht wieder auf, auch wieder mit seinem Signature, wie nennt man das?
Spitman-Move. So
stimmt, er ist der klassische Spitman hier. Ja. Der hat ja dann, ja, was ist das, was er Dunk dort vorschlagen will, David? Wie hast du das verstanden?
Ich muss sagen, als er kam, hatte ich gewisse Erwartungen, die aber nicht erfüllt wurden. Denn als er ankam, war für mich klar, der kommt jetzt hin, um das Turnier zu fixen, und er sagt ihm, Dunk soll verlieren. Der sagt ihm jetzt, ja, die Leute von unserem Haus, die können nicht verlieren, das ist unser Turnier. Aber nein, er sagt das genaue Gegenteil. Er sagt ihm, hey, wenn du den herausforderst, dann gewinnst du. Also für dich gut, für uns gut. Wir verdienen Geld, weil die Wetten sind dann natürlich viel geringer, weil niemand auf den komischen Typ ohne Rüstung wettet, von dem noch nie jemand gehört hat. Und du bleibst im Turnier und kriegst dein Pferd zurück. Klingt doch super. Fand Dunk aber nicht so toll, wie der Mann vielleicht erwartet hatte.
Ist das einfach der größte Wettskandal in Westeros, der sich da anbahnt, wenn er ihnen da sagt, ach, ich dachte so von wegen, dass man ihn da irgendwie so, dass er extra so eine schwache Pfeife da ihn zur Zielscheibe gibt und dann teilen sie sich irgendwie den Gewinn oder sowas, weil alle darauf wetten und dann kriegt er irgendwie so seinen Anteil davon. Wisst ihr, was ich meine?
Ach, ja, so dachtest du das.
Er ist ja keine schwache Pfeife. Also dieser Sir Andrew vom Haus Ashford, der hat sich ja bisher ziemlich gut geschlagen und deshalb wäre er eben jetzt auch der Favorit in einem Duell, wie David schon sagte, gegen so einen verlotterten Heckenritter.
Ach so.
Ist das einer der Söhne von dem Lord Ashford? Habe ich das richtig verstanden?
Der jüngste Sohn, ne? Wurde gesagt, glaube ich.
Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber genau, auf jeden Fall ein Sohn und auch der absolute Publikumsliebling bei dem bisherigen Turnier, was dann natürlich noch interessanter wäre. Aber Adam, wie hättest du dich denn verhalten an der Stelle von Dunk, also wenn du dieses Angebot kriegst? Weil David hat ja schon beschrieben, es wäre ja gar nicht entgegen seiner Interessen und er würde ja so oder so versuchen zu gewinnen. Also wie unehrenhaft wäre das denn, wenn er sich quasi darauf einlassen würde?
Das wirkt manchmal so, als wäre er ja der Spielball von manchen dieser höheren Mächte oder so. Und ich weiß halt nicht, ob das jetzt wieder seine Naivität darstellen sollte oder ob das irgendwie, ob das ihm ein Vorteil war, den er jetzt ausschlägt, unnötigerweise. Ich kann das noch nicht so richtig bewerten, ob da der jetzt irgendwie auch wieder.
Er hat's ja noch nicht ausgeschlagen, offiziell.
Das stimmt. Also er denkt darüber nach und er muss ja auch die ganze Zeit sich jemanden überlegen, den er erstmal fordert. Weil ich meine, es ist ja auch, er weiß ja komplett auch, es wäre scheiße, wenn du direkt irgendwie raus bist und dann irgendwie all dein Hab und Gut und dein Pferd und deine Rüstung und all das verlierst. Deswegen ist das wahrscheinlich etwas, worüber er ganz ernsthaft nachdenken muss und wird.
Das war ja auch das Gespräch, was er und Egg davor noch geführt hatten, wo sie darüber geredet hatten, ob er sein Knappe bleiben kann, wo man ihm klar angesehen hat, er glaubt ja eigentlich gar nicht so sehr daran, dass er gewinnen kann. So, er setzt zwar alles auf diese Karte, aber so richtig überzeugt davon ist er nicht. Aber gleichzeitig ist er dann auch wieder so von den Rittertugenden überzeugt, dass er nicht einfach bescheißen kann. Er ist in der Zwickmühle.
Ja. Ja, genau. Und es ist auch wirklich nicht leicht, einen guten Gegner zu finden, der zu ihm passt. Es wird ja in der Episode einmal auch impliziert, dass der Prinz Valar, der Thronfolger an dritter Stelle und Sohn von Baelor, ich weiß nicht, ob ihr gerade vor Augen habt, wen ich meine, aber auf jeden Fall den nicht so bösen Prinzen, den wir hier in der Serie bisher gesehen haben, dass der auch nicht der allerbeste Kämpfer vielleicht ist, weil ja sein Cousin sich auch so ein bisschen darüber lustig macht, dass er ihn easy besiegen könnte. Also wenn Dunk jetzt zum Beispiel sagt, gut, dann nehme ich mir vielleicht hier diesen jungen Targaryen-Prinzen vor, das wäre dann aber auch saugefährlich, weil du kannst nicht den zweiten Thronfolger quasi attackieren, weil wir haben ja schon oft gesehen, es kann immer was Schlimmes passieren und dann ist Dunk als Heckenritter auf einmal verantwortlich für den Tod dieses Prinzen. Da würde er dann auch nicht gut rauskommen aus der Nummer. Ja. Schwierig, schwierig.
Und gerade jetzt sind Prinzen anscheinend groß im Kommen fürs Verschwinden und Sterben vielleicht.
Ja, vielleicht, genau. Wir können jetzt, glaube ich, auch zur zweiten Turnierszene kommen und ab jetzt wird es alles ein bisschen dark leider. Und wie David auch schon gesagt hat, für Tierfans wie dich ist es wirklich eine schlimme Szene auch. Also das war echt heftig oder nicht nur für Tierfans, einfach für jeden normalen Menschen. Aber ja, wie fandet ihr die Szene, wie die aufgebaut war, wie sie inszeniert war, vielleicht auch im Vergleich zur großen Turnierszene aus der vorherigen Woche? Wer möchte das mal beschreiben von euch?
Also Prince Arian Brightflame kriegt ja so eine Trötenvorstellung sozusagen und dann reitet er da so ein und spricht mit seinem Cousin, ne? Und dann sieht es stark nach einem Duell aus, wo ich mich dann auch direkt gefragt habe, hattet ihr mir nicht letzte Mal gesagt, das Turnier läuft so auf 5-gegen-5 Duelle aus oder habe ich da was falsch verstanden?
Ja, eigentlich ist das auch so. Ich bin mir jetzt gerade selber nicht ganz sicher, ob es dann auch im Buch Einzelkämpfe gab, aber ich glaube nicht. Ich glaube, sie machen es hier einfach auch, weil die Inszenierung leichter ist, als wenn sie jedes Mal dieses komplizierte Setpiece haben müssen mit 10 Pferden gleichzeitig.
Stimmt, ja. Und da sehen wir dann halt, dass der gute Arian oder der schlechte Arian das Pferd von seinem Gegner erwischt und die Menge findet das nicht so geil und wirft direkt so ein bisschen was und dann kommt so ein Dude mit so einer Lanze und gibt dem Pferd auch den Gnadenstoß direkt.
Genau. David, eine Frage noch, bevor wir da wieder weiter reingehen. Wie findest du die Rüstung von dem Prince Arian?
Genau darauf wollte ich gerade eingehen, Bjarne, weil ihr habt mir ja gesagt, ich soll Hannah ersetzen. Also habe ich natürlich besonders auf Kostüme und Umgebung geachtet. Und was mir natürlich sofort aufgefallen ist, waren die großen Stützpfeiler. Sind euch die aufgefallen an dem Zelt von den lieben Prinzen? Habt ihr darauf geachtet?
Nein.
Tatsächlich nicht. Also perfekt, dass du es getan hast.
Sehr gut.
Hol uns ab.
Da waren große Stützpfeiler aus Holz, die da aufgebaut wurden. Im Gegensatz zu so kleinen, klapprigen Zelten waren das natürlich sehr stabile, große Holzpflöcke. Und die Querbalken, die da oben benutzt wurden, wo die Zeltplanen quasi drüber gelegt wurden, die waren geschnitzt in Form von Drachenköpfen. Also von realistischen Drachenköpfen, so wie wir sie bei House of the Dragon gesehen haben. Die sahen sehr, sehr ähnlich aus, wie zum Beispiel so ein, jetzt bräuchte ich einen Drachennamen, Rhenys oder wie auch immer sie alle heißen.
Ja, Dreamfire oder keine Ahnung.
Genau. Caraxes. Sehr realistische Drachenköpfe waren dahin geschnitzt. Da kann man, falls ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr nochmal in die Folge reingehen und drauf achten im Hintergrund. Sehr coole Detailarbeit. Ich glaube auch, die wurden echt hergestellt. Ja. Also an der Stelle cooles Setdesign und die Rüstung natürlich genauso. Das, was ihr schon in den vorherigen Folgen gesagt habt, hier wird überkompensiert, ganz eindeutig. Das Pferd sieht aus wie ein Drache. Die Rüstung sieht aus wie ein Drache. Er macht das Scharnier runter von seinem Helm. Und hat plötzlich so eine hässliche Fratze, nenne ich sie jetzt mal, die auch drachenähnlich aussehen soll. Sah ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Drache und Mensch. Hier wieder wahrscheinlich in meiner kunstwissenschaftlichen Analyse die eindeutige Beziehung zwischen Targaryen und den Drachen als ein gemeinsamer Konsens und
Die Dichotomie von Mensch und Ungeheuer wird da natürlich ausgedrückt auch.
Natürlich, dankeschön. Ich sehe, wir waren auf derselben Uni. Aber auch die Rüstung wieder in Drachenschuppen. Also hier wird eindeutig gezeigt, hallo, wir sind das Drachenhaus, auch wenn wir keine Drachen mehr haben. Und ja, vielleicht sieht man später noch in der Folge, dass das eindeutig nötig ist, an diese Verbindung zu erinnern. Denn die lieben Targaryens scheinen ja ein bisschen was an Respekt und Angst verloren zu haben. Dazu später mehr.
Ja.
Aber ja, das sieht man auch in den Kostümen, dass sie eindeutig mehr darauf hinweisen möchten, als die Drachen noch existierten, wie in House of the Dragon.
Sehr interessante Analyse und das trifft vor allem auf diesen Arian zu. Der hat ja auch diesen Spitznamen Bright Flame, das geht auch in diese Richtung. Also von
die
allen
Leuchtflamme
Targaryens,
in Deutsch.
Genau, die Leuchtflamme. Von allen Targaryens, die gerade dort in Westeros leben. Wir befinden uns ja 70 Jahre ungefähr, nachdem der letzte Drache ausgestorben ist. Ist der wirklich der größte Drachen-Fanboy überhaupt? Also der hat von klein auf in Drachenbettwäsche geschlafen.
Drachen-Edgelord.
Bezeichnet komplett.
Er hat so ein Drachenbett.
Ja, er ist wirklich, also kurz davor, glaube ich, zu denken, dass er selber ein Drache ist, weil einfach das Blut des Drachen in seinen Adern fließt. Und wir sehen natürlich dann auch im Vergleich einen Baelor, also den Thronfolger, der auch nicht mal diese blonden Haare hat, dass der davon ganz weit distanziert ist und er versucht, einen, weiß ich nicht, seriösen Eindruck zu machen, statt das alles so nach vorne zu kehren. Ja. Und du hast es schon angedeutet, David, das ist vielleicht auch nötig, die Leute zu verängstigen, weil sie anscheinend nicht mehr den ganz großen Respekt vor den Targaryens haben, wie damals, als sie noch Drachenreiter waren. Und das ist in dem Sinne halt auch wirklich blöd, weil der ganze Grund, warum diese Targaryen-Prinzen hier bei diesem kleinen vergleichsweise Turnier in Ashford dabei sind, war ja eigentlich ein PR-Move, weil sie sich im Volk beliebt machen müssen, auch nach dieser ganzen Rebellion, von der ich vorhin gesprochen habe. Und es geht halt jetzt gerade komplett nach hinten los. Man sieht auch, wie enttäuscht Baelor darüber ist. Das war schon ein richtiges Fiasko, könnte man sagen.
Wow, das arme Pferd.
Ja. Ja, es ist wirklich eine brutale Folge. Wir haben dann später auch noch einen gebrochenen Finger. Wir haben das Auge am Anfang gehabt und eben auch das Pferd. Ziemlich bitter, ja. Habt ihr gesehen, dass Egg Kill Him schreibt?
Ja.
Schreit, als dieser Kampf losgeht? Wie habt ihr das im ersten Moment interpretiert? Am Ende der Episode versteht man es dann vielleicht sowieso noch besser, Adam?
Kein Fan von Bright Flame, scheint er zu sein. Also das ist relativ eindeutig. Da wollte er den wohl aus dem Weg haben. Tatsächlich.
Ja. Das hat man auch schon gesehen, als er aufs Feld kam, meine ich, hat sich der Blick auch geändert. Von einem kleinen Eck zu einem hasserfüllteren Ausdruck.
Ja, auch sehr untypisch eben für diesen Jungen, der sonst immer so lieb und lustig ist. Da sieht man einfach, glaube ich, vor allem lernt man dadurch noch mehr über Arian, was das wirklich für ein Typ ist. Nämlich so Joffrey-Level an Grausamkeit, Ramsay Bolton. Und das finde ich auch cool, dass sie das jetzt auch geschafft haben, sich so einen richtig, richtig krassen Schurken auch selber zu bauen hier in der Serie. Ist ja auch gar nicht so einfach. Bei Hot D fällt mir gerade keiner wirklich ein, der dieses Level erreicht. Oder? Habt ihr da irgendeinen?
Na, Damon sollte es, glaube ich, am Anfang mal sein, ne? Aber ich glaube, der wurde ja dann auch eher so aufgeweicht und dann so ein Tweener, wie man beim Wrestling sagt. Also irgendwo zwischen Babyface und Heel.
Ja, stimmt.
Babyface und Heel. Das beschreibt das ganz gut, Adam. Das beschreibt das tatsächlich ziemlich gut.
Ja, vielleicht noch zur Vollständigkeit, der Ritter, der hier geschlagen wurde, der heißt Sir Humphrey Harding, der wird auch im Buch immer wieder erwähnt, weil er bei dem Turnier einfach eine ziemlich gute Darbietung leistet und dann auch so ein bisschen zum Favoriten des Publikums wird und das macht es dann auch umso härter, dass der dann halt so brutal und unfair gefoult wird, weil es ist ja wirklich etwas, was einfach nicht Teil dieses Regelwerks ist und einfach extrem unehrenhaft ist und deshalb macht man das eigentlich auch nicht.
Und dann durchschaut es ja auch nicht unbedingt, dass das Absicht war, oder? Also ich meine, das muss ihm ja auch Egg sagen.
Ich glaube, er will es eher nicht sehen, dadurch, dass es unehrenhaft ist. Ja. Und ein Prinz sollte ja ritterliche Tugenden verkörpern wie kein anderer für ihn in seiner Welt.
Mhm. Ja. Ja, seitdem Dank bei diesem Turnier hat er eigentlich eine Enttäuschung nach der anderen, was so seinen Traum vom Rittertum angeht. Also, ja. Dass eben dann auch dieser Plummer da kommt und das Turnier fälschen will. Es ist ja einfach alles extrem schade. So, seine ganzen Illusionen zerplatzen da ja eigentlich.
Ja.
Ja, wollt ihr noch bei dieser Szene bleiben oder wollen wir lieber weitergehen?
Ab zur Party im Zelt.
Ja, etwas schönere Dinge.
Alice with the Three Fingers. Keine Ahnung, noch so ein Banger-Song, den sie uns da geben, der irgendwie ziemlich zotisch ist und von einer Frau erzählt, die nicht mehr alle Finger an der Hand hat und den Männern da sie irgendwo reinschiebt, wo die Sonne nicht scheint. Ja, das war schon sehr extrem. Da können Gangster-Rapper mithalten teilweise heutzutage, was da gesungen wird.
Okay.
David, du hast ja gerade einen schönen philosophischen Exkurs geboten zu der Rüstung. Wir haben jetzt hier auch Egg, der auch so ein bisschen dieses Lied mehr interpretieren möchte, als die meisten es wahrscheinlich tun würden. Was war für dich so die Takeaway-Message von seinen Ausführungen?
Ich fand das ganz lustig, wie er das analysiert hat. Meine Schwester sagt dazu nur, Egg hier im Deutsch-Egg. Jetzt macht hier gerade seine Analyse bei den Hausaufgaben.
Ja.
Ich glaube, in der kunstwissenschaftlichen Analyse dieses Werks kann man ganz eindeutig herausanalysieren, dass der Schöpfer dieses Werkes eindeutig im Hintern befingert werden wollte. Und die Frau, die dies getan hat, berühmt geworden ist mit nur diesem Akt. Die haben wir wieder, dass wir uns nicht im Hochadel befinden, sondern eben weiter unten in der Kaste und dass solche Songs bei den Arbeitern ein bisschen besser ankommt.
Naja, teils, weil der da den Chor anstimmt, das ist ja Lionel Baratheon, also viel hochradiger wird es eigentlich gar nicht mehr. Aber ja, die verkumpeln sich da trotzdem natürlich auch so mit den anderen Leuten und haben einfach eine gute Zeit.
Also ich glaube, Egg war davon vor allem begeistert, weil er sowas selber wahrscheinlich noch nie gehört hatte, so viel am Hof, so viel gehört hatte vorher vielleicht.
Ich hoffe, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien in Westeros ist informiert über diesen Text, der sehr, sehr, sehr anrüchig ist und wird da einschreiten und den verbieten lassen. Das muss, glaube ich, geschehen.
Obwohl wir ja sehen, dass Egg selber auch ziemlich schlimme Lieder kennt, ne? Hatten wir am Beginn der Folge. Also ich weiß nicht, ich glaube, die Prinzen, die können auch einiges. Das ist jetzt nicht nur der Pöbel, der solche Lieder kennt. Aber ich fand es interessant.
Was sagst du da? Wer kann
das? Wer ist ein Prinz?
Wer was?
Oh shit. Na gut. Ich glaube, es gibt niemanden, der die Folge hört und dann immer von Szene zu Szene schaut und dann weiterhört. Also ich glaube, es gibt diesen
Warte,
Spoiler.
Lass mich meine 5 Minuten eben weitergucken. Bjarne, jetzt hast du mich gespoilert.
Boah, es war jetzt, ich habe 2,5 Folgen schon damit gekämpft. Das wäre mich schon so oft fast rausgerutscht, aber es ist eh das schlecht gehütetste Geheimnis in ganz Westeros. Es steht ja sogar bei Wikipedia. Also jeder, der mal irgendwie auf die Serienseite bei Wikipedia geschaut hat, kriegt gleich diesen riesigen Spoiler mit. Aber
lass mich kurz googeln.
Oh nein! Aber ich gebe dir auch die richtige Überleitung, weil Dank fragt ja auch direkt nach Ex-Vater und ob er ihn kannte und er verneint das ja auch und dann erzählt er auch von seinem eigenen Vater. Also da wird schon eine Brücke auch gebaut dazu, dass wir dieses Reveal jetzt in der Folge dann auch haben.
Genau. Er sagt ja nicht wirklich.
Ja.
Da würde Hannah auch bestimmt ein Charaktermoment ist.
Ja. Genau, Hannah würde glaube ich auch wieder darauf hinweisen, dass Egg versucht nicht wirklich zu lügen, weil man kann es ja so interpretieren, gut, er kannte seinen Vater, aber kannte er ihn wirklich? Nein. Weil er kein gutes Verhältnis zu ihm hat. Ja.
Tja.
Dann sehen wir noch die Wahrsagerin. Und was sagt sie wahr?
Sagt sie wahr oder sagt sie nicht wahr? Tja, also am Anfang wirkt es ja ein bisschen wie, ich sag mal, ein bisschen Honig ums Maul schmieren, was so bei Wahrsagern ja typisch ist. So, ja, Sir Duncan wird ganz erfolgreich sein in diesem Turnier. Ein ganz großer Ritter irgendwann. Ob sie wahr sagt, wird dann aber natürlich noch ein bisschen mehr in Frage gestellt, als sie dann zu Egg kommt und eine nicht so schöne Interpretation seiner Zukunft kommt von wegen, dass er mal König sein wird, was natürlich per se super ist, weil wer möchte nicht König sein? Dass er jedoch nicht der beliebteste König sein wird und dass er vielleicht sogar ein Tyrann sein wird, der nicht beliebt ist und in die Annalen der Geschichte eingehen wird als jemand, der ganz schrecklich war als König. Das scheint den lieben Egg nicht so zu begeistern. Also wenn ich so eine Wahrsagerin bekommen würde, wäre ich auch nicht begeistert. Aber er scheint das Ganze ein bisschen mehr zu Herzen zu nehmen, aus irgendwelchen Gründen.
Da hätte ich gerne meine Münze zurück für diese Wahrsagerei, wenn ich das erfahre von ihr als Egg.
Ja.
Ich glaube, geht zurück.
Ich glaube, sie haben mir nicht mal eine gegeben, oder?
Ach so, Sonst hätte ich
das auf jeden Fall verpasst. Nee. Selbst schuld dann.
Ja. Was hätte sie wohl genommen? Wir waren doch letzte Folge noch bei den Münzen von Westeros. Was hätte sie wohl dafür genommen? Ein Drachen oder ein
Drache wäre ein bisschen viel, ja. Wollen wir den kurzen Münzexkurs einmal machen, dann schiebe ich den jetzt einfach mal kurz ein.
Genau, wir hatten da auch eine Zuschrift bekommen von Marc dazu.
Genau, von Marc, bei Blue Sky auch von der lieben Mona, also schöne Grüße an euch. Es ist trotzdem weiterhin kompliziert. Man findet online so auch sehr ausgeklügelte Umrechnungstabellen und denen kann man entnehmen, dass ein Dragon ungefähr so viel wert ist wie die zweithöchste Währung, die Stacks. Beziehungsweise gibt es da noch eine, die nennt sich Moon, die ist noch mal ein bisschen mehr wert als Stacks. Okay, es wird schon zu kompliziert. 1500 Stars sind so viel wert wie ein Dragon, 3000 Groats wie ein Dragon und 1200 Pennies. Okay, ich merke schon, es macht keinen Sinn, die ganzen Zahlen zu sagen. Sagen wir einfach, es ist kompliziert. Sie sollten sich ein besseres System überlegen. Und der übrigens interessant finde ich aber, dass der einzige Fixpunkt für diese Berechnungen, die man so in den Fanforen dann online hat, immer dieser Pferdedeal von Dank ist. Weil das ist wirklich der konkreteste Moment von George R. R. Martin, wo er mal sagt, wie viel solche Dinge wert sind. Also dass eben, ich glaube, ein Pferd ungefähr 3 Dragons wert war. Aber im Grunde, ja, vielleicht sollten wir jetzt doch nicht zu tief darauf konzentrieren. Aber dann haben wir es wenigstens einmal angesprochen. Es ist schwierig.
Es wirkt halt manchmal so wie in so einem Videospiel, wo du verschiedene Sachen einsammelst, irgendwie Kristalle, Münzen, hier dann noch irgendwelche Blumensträuße und dann noch hier so ein bisschen Scrap Metal oder sowas und alles ist irgendwie gleich viel wert, weil du dich dann irgendwie hochskillen kannst oder so. Also ja, das ist halt leider nicht so ganz durchsichtig, wie es scheint. Es gibt aber auch, wie Marc uns dann geschrieben hatte, den YouTube-Channel Alt-Shift-X, wo das auch mal kurz angesprochen wird und das war dann auch mal so in 30 Sekunden da zu sehen, also ja, wird leider nicht viel, viel durchsichtiger, wie es scheint. Leider.
Genau. Können wir vielleicht verlinken, aber lassen wir es, glaube ich, erstmal dabei. Oder vielleicht kommen wir später in weiteren Folgen nochmal dazu, falls das nochmal ein wichtiges Thema wird. Noch kurz zu dem, was du über Danks Prophezeiung gesagt hast, David. Ich glaube, sie hat ihm nicht vorhergesagt, dass er ein großer Ritter wird, sondern dass er reicher wird als sein Lannister.
Ja, das habe ich auch verstanden. Auch
stimmt, das war's.
Das ist ja irgendwie, also das mit dem großen Ritter kann man sich ja schon irgendwie vorstellen auch, weil er eben einfach sehr viel Ehre hat.
Das habe ich da, glaube ich, reininterpretiert.
Ja, und er ist ja auch einfach ultra stark, wie wir am Ende merken. Ne? Der nimmt es ja mit 4 Leuten gleichzeitig auf. Also das sehe ich schon. Aber welches Startup er jetzt irgendwie gründet, um super reich zu werden, reicher als er Lannister, das kann man sicherlich noch anzweifeln.
Gefährliches
und was den Teil mit Egg angeht,
oder eine gefährliche Halbwissensfrage eher. Waren die Lannisters auch die in Game of Thrones, die meistens die Bank irgendwie organisiert hatten, oder war das noch ein anderes Volk?
Die Bank ist ja ein Braavos eigentlich, also auf dem anderen Kontinent. Okay. Aber die Lannisters sind so eine Art inoffizielle Bank, würde ich sagen. Also die sind
du meinst,
einfach
die Herren der Münze gestellt haben vielleicht?
Genau, das haben sie auch häufig. Da waren, also die können einfach gut mit Geld umgehen und leihen auch der Krone sehr oft sehr viel Geld.
Mhm. Das ist so. Aber die haben ja auch eine riesige Goldmine auf Casterly-Stein, oder nicht?
Genau, ja.
Also ob es jetzt auf Casterly-Stein ist, bin ich mir nicht sicher. Aber ich weiß, die haben eine riesige Goldmine, über die immer wieder prahlen. Ja. Der goldene Löwe, ja, wir wissen, sie hat Gold, okay.
Ja, es reicht ja die Lannister oder Smaug aus The Hobbit. Wahrscheinlich Smaug, ne?
Das wäre bestimmt eine interessante Analyse, aber da haben wir wieder den George R. R. Martin, der dann sagt, ja, irgendwie in die Richtung, Größe, ja, passt.
Ja.
Wie viel ist ein Stack wert? Keine Ahnung, frag mich nicht, ich habe das Buch nur geschrieben.
Dann kommt denn die nächste Begegnung dort bei diesem kleinen Spaziergang. Nach der Wahrsagerin kommt ein gewisser Raymond Fossoway, den haben wir auch schon mal gesehen. Das ist von den beiden Apfelboys, der etwas netter ist, der Knappe nämlich von seinem Vetter. Und der lädt Dank auf ein kleines Getränk ein. Und natürlich machen sie ihren Apfelcider selbst, was auch sonst. Man könnte nichts anderes erwarten. Und ja, da gibt es ja so eine ganz interessante Unterhaltung. Und ich sag mal so, Dank hat jetzt nicht wirklich viel gemacht, um My Raymonds ehrliche Meinung zum Thema Targaryens eat the rich und so weiter zu erfahren. Das waren da so,
ich glaube, der braucht einen guten Freund. Ich glaube, der Kerl braucht einen guten Freund langsam. Ja.
Der erzählt ein bisschen zu viel gleich. Aber was waren für euch so die Punkte, die ihr da mitgenommen habt aus seiner kleinen Rede?
Also ich glaube, der möchte nicht, dass sich die Targaryens fortpflanzen, sondern eher bei ihren Frauen irgendwie ihre Ladung haben lassen.
Das, worauf ich die ganze Zeit angespielt habe in der Folge, dass die Auswirkungen von dem Aufstand oder von dem, wie haben wir es genannt? Die Blackfyre Rebellion hieß es, ne?
Genau.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine der akuten Auswirkungen, die wir in dieser Folge beobachten können davon. Und ob er jetzt natürlich das ganze Volk repräsentiert, das wissen wir nicht an der Stelle. Mhm. Aber es ist auch an dem Spiel, was wir ja später gesehen haben und was wir schon in den Folgen davor gesehen haben, am Puppenspiel, haben wir ja auch schon gesehen, der Drache hat verloren und die Leute haben trotzdem gejubelt. Dementsprechend würde ich da jetzt mal rausinterpretieren, dass das Haus Targaryen momentan nicht auf dem Allzeithoch vielleicht von seinen Beliebtheitsumwerten ist. Mhm. Also sie sind momentan nicht auf dem Höchststand ihrer Beliebtheit. Und er flucht ja richtig über sie. Er sagt ja, dieses Inzest-verseuchte Volk, das soll mal wieder zu sich gehören. Die gehören gar nicht zu uns. Was ich am interessantesten an seiner Rede fand, dass nach wie lange auch immer die Targaryens dabei sind, Jahrhunderten, die sie schon herrschen, immer noch nicht richtig akzeptiert werden als wirklich Leute, die aus Westeros standen. Es sind immer noch die Valyrer, die anderen, die von da hinten, nicht einer von uns.
Ja. Incestuous Aliens. Das fand ich wirklich einen sehr, sehr besonderen Ausdruck, der einfach beide Punkte so zusammenbringt, was man an den Targaryens kritisch sehen kann. Ja. Und sie sehen ja auch, muss man ja sagen, im Buch wirklich auch ein bisschen außerirdisch aus. Ne? Also die haben ja auch so lila Augen und so. Das wird in der Serie meist nicht dargestellt. Und natürlich diese silbernen Haare. Also die sehen wirklich nicht aus wie normale Menschen. Deshalb kann ich das auch gut nachvollziehen, dass selbst nach Jahrhunderten ihres Daseins in Westeros sie immer noch so ein bisschen als ganz, ganz anders gelten.
Vielleicht haben die LKW-großen feuerspeienden Echsen auch nicht geholfen bei der Integration, aber wer weiß.
Ja. Ein Punkt, den man hier auch vielleicht raushören kann aus der Wut von dem Raymond Fossoway, den man aber so noch nicht wissen kann, aber da glaube ich, kann ich spoilerfrei auch Buchwissen andeuten. Die Fossoways, die haben in dieser Blackfyre Rebellion vielleicht die falsche Seite damals unterstützt. Nämlich nicht die Seite der Targaryens, die heute herrschen, und wurden dafür auch so ein bisschen abgestraft, was so den Stand ihres Hauses angeht. Also haben sie noch ein bisschen noch persönlich auch eine Rechnung offen mit den Targaryens. Genau. Adam, wie fandest du den Moment mit Raymond? Auch so ein bisschen, dass Dank jetzt noch einen neuen Freund findet. Wie hat dir das gefallen?
Ja, war ganz witzig auf jeden Fall. Also diese Charakterisierung der Targaryens war schon etwas derbe mal wieder. Und währenddessen ist es ja auch so, dass Egg sich die Puppenshow anschaut und da läuft ja dann auch einiges schief, ne? Also ich meine, das ist nicht alles nach Plan, was da so ist, weil der Gute oder der Schlechte, muss man ja in dem Fall sagen, Arryn halt da irgendwie mitmischt. Und unser Tall Girl ein bisschen angeht da tatsächlich und ihr sozusagen auch, wie ich glaube, irgendwer hat es von euch schon angedeutet, einen Finger bricht. Und dann ruft Egg ihn zu sich und er schreitet halt ein.
Also ich muss sagen, als er schon aufgetaucht ist, als er gezeigt wurde, da wusste ich schon, jetzt geht's aber gleich straight runter. Also da kann es nur schief gehen. Ja, das Spiel ist ja auch nicht besonders Targaryen-freundlich. Das hatte ich ja vorhin schon angedeutet. Und jetzt, wenn wir bei der Szene sind, ist es sehr eindeutig. Der Drache darf niemals verlieren, wird später ja auch gesagt von ihm. Und das scheint ja ein Gesetz zu sein für Spielmacher und für Spielleute, das ist das Wort. Und da halten die sich aber nicht dran. Die Puppe des Drachen verliert gegen den Ritter.
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich so ein weit verbreitetes Gesetz in Westeros ist oder vielmehr einfach so ein persönliches Arian-Ding, weil er selber sich auch als so eine Art Drachen sieht.
Also ein Bullshit-Ding, was er sich in seinem Fanboy da ausdenkt. Nein, der Drache darf nicht verlieren. Nein.
Also ich glaube, Baelor, wenn der es gesehen hätte, der hätte jetzt nicht so reagiert. Der hätte das vielleicht irgendwie okay gefunden noch.
Ich glaube, Arian wäre auch jemand, der fordert, dass die Episoden 7, 8 und 9 von Star Wars neu gedreht werden würden, weil es nicht nach seinem Gutdünken abgelaufen ist.
Ich glaube sowieso, der Junge war ein bisschen in seinem Stolz verletzt, weil er eigentlich richtig cool ankommen wollte. Mit hier, guck mal, ich hau dem Pferd die Lanze rein, dann werden mich alle bejubeln. Und naja, dann wurde mit Steinen nach ihm geworfen. Lief für ihn auch nicht ganz nach Plan.
Obwohl ich mir gar nicht sicher bin, ob er wirklich gemocht werden will. Ich glaube, sein ganzer Standpunkt ist ja, ich glaube, er hätte gar kein Problem mit diesem Incestuous Aliens, weil er einfach weiß, die sind so weit über den anderen Menschen. Es ist ihm völlig egal, was die von ihm denken. Und von ihm aus können die ihn auch hassen, solange sie ihn halt fürchten. Das Problem ist halt, wenn er übersieht, dass sie ihn nicht mehr fürchten, offenbar.
Ja.
Tja, keine Drachen, kein Glück.
Ja, genau. Und vielleicht eine Sache auch noch, warum Tansel, die Puppenspielerin, hier dieses Stück aufführt, dass es gegen den Drachen geht. Da auch nur die Hintergrundinfo, sie ist aus Dorne. Das ist ja dieser südliche Teil der Königslande, die, sagen wir mal so, auch ein bisschen noch ein strengeres Verhältnis gegenüber Drachen haben, weil die sich halt wirklich immer erbittert schon gegen Aegon, den Eroberer, gewehrt haben und ja auch nie erobert wurden. Also die haben es irgendwie geschafft, diesen Drachen standzuhalten. Deshalb hat sie vielleicht auch persönlich da so einen ganz anderen kulturellen Stolz, was so Kampf gegen Drachen angeht. Aber ist jetzt nur so ein bisschen meine Interpretation auch.
Ich meine, wir hatten in Game of Thrones doch auch Diskussionen schon darüber, dass die Dorne auch Möglichkeiten hatten, sich gegen Drachen zu wehren durch ihre geografische Lage, glaube ich, war es. Aber da würde ich jetzt nicht drauf wetten, dass das stimmt.
Ja, ich glaube, die Landschaft da unten, alles sehr wüstig und so, hat da vielleicht auch schon geholfen. Aber da bin ich mir jetzt auch bei den einzelnen Schlachten nicht mehr ganz sicher.
Welches Volk hatte denn diese Drachenabwehr-Sache da, diese Balliste oder wie das hieß? Waren das die Dorn?
Da war ich mir nämlich auch gerade unsicher, ob die erfunden haben, die Ballisten.
Das ist, glaube ich, etwas, was wir beim nächsten Mal nachtragen müssen.
Okay.
Aber genau, wir sehen ja, dass Cersei sie dann später auch einsetzt. Wenn auch nicht sehr erfolgreich.
Aber die später wird das Haus, also um den Gedanken zu beenden, das Haus Martell wird ja später anderweitig dann auch gebunden.
Genau.
Aber das hören wir dann ja auch in Game of Thrones.
Ja, das ist aber tatsächlich hier auch schon passiert. Sogar relativ zeitnah, das hatte ich, glaube ich, einmal schon angesprochen, dass Baelor, der Thronfolger, tatsächlich der Sohn von einem Targaryen, also vom jetzigen Targaryen-König Daeron II. Oder Daemon II., ich glaube Daeron, und einer dornischen Frau, also einer Martell ist. Also der war eben der König, der die Dorn einfach angeheiratet hat und dadurch das Kapitel Widerstand beendet wurde.
Smarter Move.
Ja, absolut. So, dann müssen wir, glaube ich, trotzdem noch mal über den Reveal auch sprechen. So, also wie überrascht wart ihr jetzt tatsächlich? So, also ihr habt es vorher auch schon gewusst?
Ich muss sagen, ja, ich habe es gewusst. Irgendwo habe ich es mal, ich habe es, glaube ich, auch gelesen, als ich angefangen habe. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen bewusst dumm gestellt, glaube ich. Aber ja, man wusste es, glaube ich, oder die meisten Leute wissen es vielleicht, außer sie gehen irgendwie komplett ungespoilt daran. Ja, der gute Egg ist irgendwie ein Prinz, der auch von dem öfter mal gesagt wurde, ja, der ist irgendwie verschollen gegangen und alle hoffen, dass er nicht tot ist. Und er hat sich die Haare geschoren, damit er nicht aussieht wie sein Buddy oder seine Verwandten. Ja. Und damit zeigt er jetzt irgendwie seine Autorität als Dank, irgendwie droht, seine Zähne zu verlieren, weil er die Ehre von Tansel gerettet hat.
Also ich war auch nicht besonders überrascht, muss ich sagen. Ich habe immer, wenn ich mit Hannah darüber geredet habe, war ich so, oh, der junge Egg, wer der wohl ist? Wir werden es wohl nie erfahren. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es so früh kommt.
Ich habe damit gerechnet, auch nicht.
In Folge 5, Folge 6 vielleicht, frühestens Ende Folge 4, aber jetzt schon ab der Hälfte. Damit, das hat mich überrascht. Also ich glaube, das haben sie ziemlich gut gemacht mit dem Timing, weil damit haben wahrscheinlich weniger Leute gerechnet, als jetzt das Geheimnis an sich, das kein Geheimnis war.
Ja, das finde ich wirklich auch gut. Also, weil es ist jetzt einfach so befreiend auch, dass diese Katze aus dem Sack ist, weil ja, jetzt haben wir noch eine ganze halbe Staffel vor uns, wo man von da aus weitermachen kann, statt dass sie es dann irgendwie auf die nächste Staffel erst schieben.
Und die Hinweise sind ja auch
sehr,
da.
Sehr gespannt. Ne?
Also ja. Ich meine, dieses Fangebäude und dass er irgendwie so die Kenntnisse über alle Ritter hatte und über alle Königshäuser gefühlt und dass er irgendwie das alles runterbeten konnte, so als Facts. Was für ein normales Kind hat denn so ein Wissensstand? Also da musste ja irgendwas da sein, was offenbar...
Und wer kennt die auf den ersten Blick?
Ja.
Richtig. Selbst wenn er von ihnen gehört hat, würde ich die jetzt nicht zuordnen können.
Ja. Ja, und er spricht im Englischen ja auch jetzt hier nicht irgendwie so ein, weiß ich nicht, Arbeiter. Cockney, ist das Cockney-Englisch? Sondern wirklich sehr, sehr posch, so ein bisschen
posch.
Königlich fast schon. Ja.
Ja. Das tut er im Deutschen tatsächlich auch, dass er auf seine Aussprache geachtet wird und dass er immer sehr hohe Wörter benutzt.
Okay, ja. Und Dank war vielleicht wirklich auch einer der wenigen, den er da an der Nase herumführen konnte. Wir haben ja schon oft gesagt, Dank ist ein bisschen weltfremd, ein bisschen naiv. Mit anderen Rittern hätte Eck das vielleicht nicht abziehen können. Aber was glaubt ihr denn, wie Dank darauf jetzt reagiert? Kann er Eck das irgendwann verzeihen? Also falls er überhaupt noch lange lebt, um überhaupt noch irgendwas zu verzeihen. Aber was ist da so eure Erwartung, wie es jetzt weitergeht?
Also ich meine, das würde ja bedeuten, dass die Serie zu Ende wäre, wenn er nicht lebt, so, oder? Das ist ja Night of the Seven Kingdoms, so. Deswegen denke ich mir mal, dass er das überlebt. Also das ist ja ein No-Brainer.
Former Night of the Seven Kingdoms.
Oder ist es jetzt nur noch Egg ab der nächsten Folge? Deswegen, ich frage mich nur tatsächlich, es gibt so manche Szenen, manchmal hat er sich so versucht zu verstecken in den ersten paar Folgen, so, wenn es beim Turnier war oder so. Ich habe mich gefragt, hätten ihn andere Personen nicht auch schon erkennen können, wenn sie richtig hingeguckt haben hätten? Also zum Beispiel dieser Spuckmensch, hätte der ihn nicht vielleicht erkennen können oder andere Adlige oder auch unser liebster Trunkenbold, hätte der ihn nicht vielleicht auch erkennen können? Da müsst ihr, ich weiß ja nicht, oder wissen die nicht, wie die Kinder aussehen oder haben sie die davor noch nie gesehen? Das ist so eine Frage, die mich beschäftigt hatte. Das finde ich tatsächlich überraschend, dass er bisher noch nicht aufgeflogen ist bei manchen Sachen. Natürlich hat er auch viel immer drum herum geredet, auch schon beim allerersten Auftritt, ne, wo ja diese Muttergeschichte da kam und dann sich herausgestellt hatte, dass es gar nicht seine Mutter war. Also die Hinweise sind halt überall, ne, dass man irgendwie aufmerksam wird, dass da nicht, was nicht stimmen konnte. Aber ich glaube, er hätte auch auffliegen können, würde ich einfach mal behaupten. Aber da bin ich halt nicht so drin.
Er hätte. Ich habe das Gefühl, er hat sich auch getarnt durch offensichtlichste Tarnung, die er hatte. So das beste Versteck ist direkt vor deiner Nase, nach der Devise. Und wie viele Ritter ihn jetzt schon gesehen haben, ist auch fragwürdig, weil er ist ein sehr junges Kind. Und wie oft sieht so, selbst Hochadel, wie oft sieht man die jungen Prinzen? So, wenn die noch nichts mit dem Staatsgeschehen zu tun haben und man nicht irgendwie verwandt mit denen ist, dann sieht man die ja auch, bekommt man die ja auch nicht so oft zu Gesicht.
Aber gibt es keine Milchkartons oder Poster, wo sein Gesicht irgendwie vielleicht drauf gedruckt ist oder drauf gemalt ist von den Künstlern?
Es wurde ja auch gesagt, dass er zu den zwei jüngsten Prinzen gehört und dann nicht mal der sozusagen Thronfolger ist, also zur Thronfolgerfamilie gehört, sondern zu dem Bruder des Thronfolgers. Das macht ihn A natürlich unwichtiger als die Thronfolgerprinzen und B, wie gesagt, die zwei jüngsten Prinzen, wo die Leute auch meinten, immer wenn sie über die geredet hatten, habe ich das Gefühl bekommen, die waren jetzt auch nicht so bekannt. Es wurde immer gesagt, ja, die beiden Prinzen sind verschwunden. Warum wurden sie denn noch nicht wiedergefunden? Na, wen interessiert's? Also es scheint ja auch nicht das größte Interesse dran zu sein.
Ja. Haben Sie echt gesagt, die zwei Jüngsten? Weil da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob der andere, der vermisst wird...
Ich bin mir unsicher.
Ja, okay.
Ich glaube zu den drei Jüngsten auf jeden Fall, wenn ich das richtig verstanden habe. Er müsste einer von fünf sein, wenn ich das richtig interpretiert habe.
Also die Zahl drei habe ich auch irgendwo im Hinterkopf, ja. Aber ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ich dachte halt, zwei sind jetzt weg. Das ist Egg und dann irgendwie noch einer. Ich weiß nicht, ob wir den jemals gesehen haben. Und dann hier halt dachte ich an, wie heißt der? Unser Bright Flame, dass der noch der dritte ist.
Iris.
Genau. Und es gibt noch einen vierten.
Erin? Entschuldige.
Haben wir den vierten schon gesehen?
Wir haben ihn schon gesehen, aber in einer anderen Serie.
Er wurde erwähnt, der vierte heißt Aemon.
Ach was?
So, okay. Adam, sagt dir der Name was?
Nein.
Das war nämlich die Sache, die ich mir dann gedacht habe. Sollen wir darauf jetzt schon zur Sprache kommen?
Ich glaube, wir können es sagen, weil es ist kein Spoiler für den weiteren Verlauf dieser Serie. Also ja.
Wir treffen Aemon später in Game of Thrones. Nämlich, erinnerst du dich an einen gewissen Master, der auf der Wacht, also auf der Mauer haust, Adam? ein gewisser ehemaliger Targaryen, der auf die Mauer geschickt wurde, namens Aemon.
Ja, so ganz dunkel, glaube ich, aber müsste ich nochmal nachgucken wahrscheinlich.
Die Theorien besagen, dass das derselbe Aemon ist, der hier erwähnt wurde.
Aber dann lebt er sehr lange, oder?
Dann lebt er sehr lange, aber wir wissen eindeutig, dass die Serie, die wir jetzt schauen, dass die Heckenritter 89 Jahre vor Game of Thrones spielt. Mhm. Und das würde hinkommen, weil Aemon ja super duper alt ist. Ja. Und die Theorien, auf die jetzt, über die jetzt gerade alle reden, es gibt eine Szene, in der Aemon später stirbt in Game of Thrones. Spoiler, oh, die Szene ist schon noch nicht, ist jetzt so alt, wo er auch Egg erwähnt, also über einen gewissen Egg redet. Die Theorien besagen, dass das ein Spitzname für einen Aegon ist. Und meine Schwester und ich haben dann natürlich ein bisschen Analyse betrieben und in den Stammbaum der Targaryens reingeschaut. Und es gibt einen Aegon, der noch König ist vor, sage ich mal, oder nach der ganzen Situation. Der Fünfte, Aegon der Fünfte, der Großvater von Aerys ist. Jane, du weißt wahrscheinlich, wer Aerys ist, an welchen, auf welchen ich mich hier beziehe. Ja, der irre
der
König.
Mad King, ja, der Vater von Daenerys auch.
Genau. Das heißt, hier würden Verwandtschaftsverhältnisse bestehen. Und falls wir jemals erfahren, wie Egg eigentlich heißt, wenn er wirklich Aegon heißt, könnte er natürlich besagter Aegon sein. Technisch gesehen, theoretisch. Wir wissen natürlich nichts Genaueres.
Hm. Ja, so ist es.
So ist es.
Ja, gut. Also ich weiß auch gar nicht, inwiefern das jetzt wirklich einen Unterschied macht. Das ist natürlich eine coole Referenz so, dass die Serien alle am Ende miteinander verbunden sind. Aber ja, ich glaube, das Wichtigste für uns ist erstmal, Egg ist ein Targaryen. Und Dank hat nichts davon gewusst.
Es waren jetzt auch alles Fantheorien, die man noch nicht belegen kann.
Aber ich meine, also, jetzt hier gerade die Frage, die sich jetzt auch stellt, auch wenn er gesagt hat, darf ich danach noch dein Squire sein und sowas, ob ihm das überhaupt dieses Königshaus irgendwie erlauben würde, da weiterzumachen. Aber es muss ja irgendwas geben, sonst wäre ja auch, again, die Serie jetzt irgendwie an dem Punkt vorbei, wo es dann jetzt weitergehen würde, oder?
Ja, da lassen wir uns, glaube ich, einfach überraschen.
Richtig.
Ich kann nicht vorhersagen, wie es jetzt weitergeht. Bei den anderen Folgen konnte ich euch immer sagen, ja, im nächsten geht es wahrscheinlich dann ums Turnier und in der Folge danach geht es dann wahrscheinlich ums Turnier und danach vielleicht, wer weiß, geht es ums Turnier. Ich kann überhaupt nicht mehr vorhersagen, wie es jetzt weitergehen
wird. Und die Frage, die ich mir jetzt auch stelle, auch noch nach dem Reveal ist, ob Duncan davon profitiert, dass er Egg jetzt an seiner Seite hat, weil er vielleicht irgendwie einen finanziellen Bonus bekäme oder sonst irgendwas. Das ist eine spannende Frage, die ich jetzt gerne wissen möchte, tatsächlich. Ob es da irgendwie so, weiß ich nicht, ob er jetzt seinen Sparschwein plündert und ihm dann irgendwie so ein bisschen so als Manager zur Seite steht oder irgendwie sowas in der Richtung.
Die Frage ist natürlich, ob er jetzt erstmal belangt wird dafür, dass er den Jungen bei sich hatte.
Ja.
Weil das kann man natürlich auch als Kidnapping interpretieren, wenn man es so möchte.
Ja.
Und dafür wird er bestimmt seinen Kopf verlieren. Aber er könnte auch vielleicht Finderlohn finden. Er wird ja, die wurden ja schließlich ausgeschrieben, dass die beiden vermisst werden. Ich weiß jetzt nicht, hattest du mitbekommen, Jana, ob die irgendwie ein Kopfgeld ausgeschrieben wurde oder dass irgendwie Belohnung ausstand für Leute, die sie wiederfinden?
Also haben sie, glaube ich, so explizit nicht gesagt, aber ganz sicher. Und das ist, also genau wie du gesagt hast, das könnte für Dank auch gefährlich werden, zumal wir sogar eine Szene hatten, wo Dank auf den Vater von Egg trifft. Das war dieser Maker, der schlecht gelaunte kleine Bruder von Baelor. Und der ihm noch sowas sogar zu seinem Sohn sagt, so wie, ja, ich bin mir sicher, dass man deine Kinder nicht tot auffinden wird.
Ja.
Gleichzeitig hatte Dank eben einen der Söhne quasi bei sich. Und wenn Maker das dann später sieht, dass der Typ eben seinen Sohn hatte, dann findet er es vielleicht auch nicht mehr so witzig alles.
Können sie bestimmt herzhaft drüber lachen zusammen. Der wirkt doch wie ein ganz
vielleicht gucken sie sich das Theaterstück nochmal zusammen an und dann...
Ja, ich möchte noch einmal festhalten, das finale Musikstück bei dem großen Reveal, das fand ich auch wieder extrem cool. Das war wirklich so, weiß ich nicht, so ein verrückter Opernmoment oder so und wie dann auch in meinem Takt so in die geschockten Gesichter geschnitten wird und so. Also ich liebe die Musik bei dieser neuen Serie extrem. Das war mir nochmal wichtig, einmal zu sagen. Aber ich würde sagen, im Grunde war es das und wir können eigentlich jetzt auch zu der Frage kommen, wie viele Gänseeier ihr vergeben würdet für diese dritte Folge.
Ja.
Adam, möchtest du anfangen?
Ja, kann ich gerne machen. Also The Slice of Life, oh Gott, ich kann es immer noch nicht aussprechen. Aber bitte auch nicht rausschneiden, David, jetzt lass meine Blöße hier drin. Das Slice of Life-ige fand ich sehr, sehr schön am Anfang und wie sie sich da so, wie man da die Chemie gesehen hatte, dann gab es natürlich wieder so ein paar nette, aber auch sehr brutale Kampfsachen, die das mit dem Pferd fand ich natürlich nicht so schön fürs Pferd und all das. Und endlich gibt's irgendwie so Fortschritte, was so die Mythologie angeht und die Lore. Das fand ich gut, dass man das jetzt in der Halbzeit geliefert hat. Deswegen an sich hatte ich meinen Spaß, glaube ich. Ich bin jetzt, glaube ich, tatsächlich zum ersten Mal auch bei Runden 4 Gänseeiern wahrscheinlich. Oder was für Eier? Doch, Gänseeier, ne? Ja.
Gänseeier-Sandwiches. Lecker, lecker.
David, was denkst du?
Ich finde das schwierig einzuschätzen, weil die Folge 1 und 2 fand ich gut, aber nicht so gut, dass ich jetzt, dass sie mir dick in Erinnerung geblieben sind. Und das, ich weiß nicht, die Folge war vorbei und ich dachte mir, boah, wo ist der Rest? Halbe Stunde ist viel zu kurz dafür. Ich muss jetzt erfahren, wie es weitergeht. Das hatte ich bei den anderen Folgen noch nicht. Ich glaube, ich würde den auch 4 oder vielleicht sogar, na 4, doch 4 Gänseeier finde ich sehr akkurat.
Okay, sehr gut. Ich muss sagen, ich kratze wieder an den 5 tatsächlich. Oh. Ich traue mich noch nicht so ganz, die 5 wirklich zu geben, weil wir haben ja noch eine halbe Staffel vor uns. Aber 4,5 sind es für mich schon. Ich fand es bisher die beste Episode dieser Staffel. Auch noch besser als den Auftakt. Ich habe ja schon gesagt, der Humor hat für mich diesmal viel, viel besser funktioniert. Vor allem dank der beiden Hauptdarsteller, wie sie sich gegenseitig nachäffen und so. Das ist einfach so schön gewesen. Und ich mochte auch eben, dass diese Episode so eine Zweiteilung hat und wir wirklich mal so einen ganz kurzen Moment auch einfach in dieser Welt sein konnten und das genießen konnten. Also mit diesem Einstieg, dass alles so entspannt war. Und dann finde ich es eben auch ganz toll, dass dieses große Geheimnis jetzt endlich gelüftet ist und wir irgendwie nochmal so ganz frei aufspielen können für die zweite Hälfte. Und ich freue mich extrem darauf, wie es weitergeht. Auch wenn ich manches vielleicht schon durchs Buch weiß, aber trotzdem bin ich irgendwie super gespannt, wie sie es umsetzen, weil ich finde, Ira Parker, der Showrunner, der hat bisher wirklich eine perfekte Adaption geliefert. Und ich freue mich einfach zu sehen, was für andere Einfälle, mit denen ich nicht gerechnet habe, er auch noch da einbringt. Eine Sache vielleicht auch noch, er hat zum Beispiel auch diesen ganzen Plot mit dem Plumber und diesem Wettbetrug dazu erfunden. Den gibt es im Buch nicht. Finde ich auch eine super interessante Facette, die man dank hier noch dazu geben kann. Also ja, ich bin nach wie vor extrem begeistert von dieser Serie. Und ja, was bleibt uns sonst noch zu sagen? Ihr könnt uns gerne schreiben an Sankt... sorry.
falscher Podcast.
Shit. Sehr Schreibt gut. uns gerne an podcast@serienjunkies.de. Wo kann man euch noch finden? Adam, wo findet man dich?
Ich bin Awesome Art bei X, Threads und vor allem Instagram und da aktiv, wenn ihr irgendwas habt, dann schickt mir das da gerne. podcast@serienjunkies.de, wie Bjarne schon gesagt hat. Auch Bewertungen bei Spotify und Amazon Music und Apple Podcasts sind natürlich immer gerne gesehen, damit wir da auch weitermachen können. Ja, genau. Ich habe nur noch eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, bevor ich euch frage, wo man euch findet. Nämlich, wenn wir jetzt bei diesem zotigen Muster bleiben für das Cold Open, müsste es ja in der 4. Folge vielleicht auch einfach mal irgendwie was, nachdem wir so viel Male Nudity gesehen haben, vielleicht auch mal Female Nudity oder sowas gesehen haben, auch wenn da bisher, na gut, wir haben so ein paar Charaktere, aber das wäre ja irgendwie, wenn dieses Muster jetzt wirklich beibehalten wird, dass man immer irgendwie sowas, weiß ich nicht, sowas Dreckiges sieht, dann müsste da ja irgendwann da vielleicht auch mal was passieren. Würde ich mir fast
genau,
gut
das wäre das Feministischste.
Ups,
das wäre das Feministischste.
Nein.
Immer gut, wenn drei Typen dann darüber reden.
Ja.
Aber ich finde, jetzt fehlt ja auch mal was, den Leute.
Na gut, wir haben heute schon den Song gehört, vielleicht ist das auch so ein bisschen dann damit schon abgefrühstückt, aber ja, gut. Wo findet man euch bei Social Media?
Ihr könnt mich finden unter Dave Spitz Facts auf Blue Sky und auf Instagram. Ich bin auf beiden gleich unaktiv. Aber wo findet man dich, Bjarne?
Ja, mich findet ihr auch bei Blue Sky unter meinem Namen Bjarne Bock. Und wir können vielleicht noch abschließend sagen, die nächste Folge mit dem Titel 7, die erscheint schon 2 Tage früher, nämlich am Freitag, auch hierzulande in Deutschland bei HBO Max, oder Adam? Das ist auch bestätigt.
Um 9 Uhr morgens dann schon am Freitag zu sehen.
Genau.
Aber unser Podcast wird, glaube ich, aus produktionstechnischen Gründen trotzdem erst nächste Woche erscheinen, außer es geschieht noch ein Wunder.
Bitte.
Ja. Ja, ich denke auch, genau. Es hat einfach mit dem Super Bowl zu tun, dem sie da aus dem Weg gehen wollen. Aber das haben wir nicht auf dem Schirm gehabt, deshalb machen wir es nächste Woche. Aber ich freue mich schon darauf. Vielen Dank an dich, David, dass du Hannah heute so gut vertreten hast. Fand ich sehr schön. Danke an dich, Adam.
Hat Spaß gemacht.
Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte für diese Folge?
Ich werde euch vermissen, wenn ihr nächste Woche wieder ohne mich redet.
Wir werden dich auch vermissen.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Ciao.